So, ihr Lieben, schnallt eure Geldbeutel fest.
Gute Einleitung.
Diesmal wird's teuer bei Benzmann, dem Management-Podcast, denn wir sprechen über den größten Luxuskonzern der Welt. Seid gespannt.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von bei Benzmann, dem Management Podcast. Auf diese Folge habe ich mich ja ganz besonders gefreut, lieber Karl-Christian, weil du bist für mich ja sozusagen
persönliches Luxusvorbild, oder?
Kann man tatsächlich sagen. Wir sprechen über den größten Luxuskonzern der Welt. Sehr und wenn gut. Ich mir den lieben Karl-Christian so anschaue, könnte ich mir vorstellen, dass auch du dazu beigetragen hast, dass der Aktienkurs des besagten Unternehmens vielleicht nach oben gegangen ist oder etwa nicht. Also ich war es, glaube ich, nicht.
Ja doch, vielleicht du auch. Das Erstaunliche ist ja, dass Luxus auch nicht nur die Top-Marken jetzt in der Bekleidung oder von Fahrzeugen oder ähnlichem ansteuert, sondern dass Luxus ja bei Kleinigkeiten beginnt. Du könntest vielleicht zum Beispiel Parfümprodukte des Hauses LVMH an dir tragen, was Luxus tatsächlich mit kleinen Mitteln ist.
Wolltest du jetzt sagen, könnte ich oder sollte ich?
Könntest.
Also herzlichen Dank. Ja, ist ja eine genau, berechtigte Frage. Wir sitzen ja hier auf 2x2 Meter Podcast-Bude. Ja, also da muss man sich.
Wirklich 2 Meter?
Ach, ich weiß es auch nicht, aber es erinnert schon ein bisschen an einen Hasenstall und man muss sich ja schon sehr mögen, dass man sich über eine solche Dauer der Aufzeichnung auch so nahe kommt. Und herzlichen Dank für den Hinweis, aber nein, ich werde auch da mal recherchieren. Ihr Lieben, LVMH. Sagen wir es mal auf Deutsch.
Genau.
Ja, LVMH, ein Luxuskonzern, sondersgleichen. Und wenn du dir das Portfolio dort anschaust, dann liest sich das ja wie eine Speisekarte der Superreichen. Ja?
Das stimmt. Beginnt ja tatsächlich mit dem Kürzel schon. Louis Vuitton, Moët und Hennessy bilden ja tatsächlich das Kürzel des Konzerns. Und da ist ja praktisch schon das Intro in die Luxuswelt klar.
Wenn du dir die Marken dieses Konzerns anschaust, ja, es sind ja gar viele.
Viel Frankreich?
Gar, ziemlich viele. Läuft dir da so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen? Bist du so ein Luxustyp?
Ja, absolut.
Warum?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass ich sehr leicht von der Werbung eingefangen werde. Und genau diese Konzernmarken sind ja tatsächlich in bestimmten Bereichen sehr intensiv auch in der Werbung präsent und positionieren sich ja auch entsprechend als die besten Produkte.
Dann tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein in den LVMH-Konzern, den wir alle vielleicht nicht so auf der Platte haben im Vordergrund, aber im Hintergrund hat jeder von uns früher oder später mal mit der einen oder anderen Marke zu tun gehabt, ja, und vielleicht sogar auch sich selbst schon ergattern können, aus welchen Gründen auch immer. Über Motivation werden wir natürlich auch nochmal gleich sprechen müssen. Der LVMH-Konzern hat eine Mitarbeiterzahl im Jahr 2022 gehabt von rund 200.000. Das ist schon ordentlich. Und einen Umsatz erzielt von rund 80 Milliarden 2022. Ich habe jetzt übrigens kürzlich gelesen, das war jetzt gerade, weil die Quartalsberichte wieder rausgekommen sind, dass tendenziell der Umsatz ein bisschen zurückgegangen sind, die Kosten auch ein bisschen gestiegen sind. Ich glaube, das macht insgesamt dem Mr. Arnaud, Monsieur Arnaud, macht das, glaube ich, relativ wenig zu schaffen, also er merkt das wahrscheinlich nicht, aber wird trotzdem genau drauf schauen, weil die Umsatzrenditen gerade bei diesen Luxusprodukten ja unfassbar sind. Man könnte sagen, unverschämt sind. Ich habe mal gehört, es gibt Produkte, die haben locker eine Umsatzrendite von 30-40%.
Mhm. Ja, also da muss man ja tatsächlich nur mal bei Louis Vuitton in den Laden rein und sich überlegen, was die Produkte für Herstellungskosten haben, dann ist einem ziemlich klar.
Wenn du reinkommst, weil es gibt ja, es ist ja wieder die alte Folge, die wir ein paar Folgen zurück. Wenn du reinkommst, Ne, mit, genau. Und nicht in der Schlange stehst und so
genau.
weiter.
Genau.
Ja, das hatte dich ja damals sehr beschäftigt, dass mich das beschäftigt hat.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge
genau.
das war.
Aber noch ganz kurz zu den Mitarbeitern,
gerne, mein Lieber.
Weil ich finde ganz beeindruckend, dass LVMH eine Mitarbeitendenquote von über 70% hat. Also hauptsächlich Frauen.
Du meinst, 70% sind weiblich?
Ja. Ja, oder irgendwas anderes. Also mutmaßlich weiblich. Ich weiß jetzt nicht, ob divers eine Rolle spielt, aber 71% der Mitarbeitenden sind Frauen.
Mhm. So. Und?
Es ist doch beachtlich. Also ich finde das außerordentlich
absolut.
Gut.
Absolut, ja.
Also stark.
Ja, und hast du dafür eine Theorie, eine These?
Ja, das offensichtlich Luxus gut funktioniert in der Kombination mit weiblichen Mitarbeitenden. Also das ist, glaube ich, tatsächlich ein Erkenntniswert. Und da geht es ja nicht nur um die Boutiquen, sondern da geht es ja vor allen Dingen auch ganz stark um die produzierenden Einheiten und um Verwaltung. Also das ist ja mehr.
Mhm. Na, interessante Zahl, also Frauenanteil 71%. Das Durchschnittsalter beträgt 37 Jahre.
Ja, ist auch beachtlich.
Auch spannend, ja.
Ja. Also das sind schon Werte, die finden wir jetzt bei anderen Konzernen nicht so in dieser Form und deshalb finde ich sie sehr bemerkenswert.
Dann lass uns mal genauer reinschauen. Also was verbirgt sich eigentlich alles dahinter und wann ist dieser Konzern überhaupt entstanden? Und zwar ist der 1987 entstanden durch die Fusion der Unternehmen Louis Vuitton und Moët Hennessy. Da ihre Vorstände, das war damals der Henry Rackenmeier, ich hoffe, ich sage das richtig, ja, von Louis Vuitton, und Alain Chevalier eine feindliche Übernahme fürchteten. Und der Name des Konzerns setzt sich aus den Traditionsmarken Louis Vuitton, Moët Chandon und Hennessy zusammen. Natürlich ein wichtiger Player bei der Gestaltung des gesamten Konzerns ist jene schillernde Persönlichkeit, die sich auch, ich erspare euch jetzt die Details der Geschichte, könnt ihr alles selbst nachlesen, ja, aber der sich da, glaube ich, auch nicht immer mit Mitteln, wo man sagen würde, okay, das passt jetzt, durchgesetzt hatte, ein knallharter Typ, und zwar Bernard Arnault, mein Lieber. Bernard Arnault. Warum würdest du sagen, ist besagter Bernard Arnault das passende Deckelchen auf das Töpfchen eines Luxuskonzerns wie LVMH? Was treibt diesen Menschen an und wie siehst du, ist er auch in der Historie hervorgegangen, um aus diesem Konzern den größten Luxuskonzern der Welt zu machen? Er hat ja unfassbar viele Akquisitionen ja auch vorgenommen in den letzten Jahrzehnten.
Also wenn ich mich recht erinnere, war es ja so, dass in dem beschriebenen Szenario von dir, bei dem eben tatsächlich die Unternehmen feindliche Übernahmen gegenseitig befürchteten, Arnault sozusagen der weiße Ritter war und sich da taktisch in dieser Machtstruktur positioniert hat. Und so eigentlich dann hintenrum die Herrschaft übernommen hatte. Er kam, glaube ich, über die Schiene Christian Dior, war Eigentümer von Christian Dior, also auch schon nicht unvermögend, hat aber praktisch dann sozusagen diese Kollision zwischen Louis Vuitton und Moët Hennessy aufgelöst, indem er sozusagen die Federführung übernommen hat.
Übrigens das, auch gegen die Interessen auch der Familienmitglieder.
Genau. Ja,
also schon
zeigt ja, glaube ich, dass er schon so ein Machtmensch ist.
Absolut, ja klar.
Und dass er aber von vornherein eben auch das Potenzial gesehen hatte in diesen Luxusmarken, die tatsächlich auch zu globalen Marken zu machen. Das war ja nicht ganz so. Also die Luxusmarkenentwicklung ist tatsächlich in den letzten Jahrzehnten ja auch davon geprägt, dass nochmal durch die Globalisierung ein extremer Schritt in neue Märkte möglich war. Und wenn man sieht, wie Asiaten beispielsweise auf Louis Vuitton abfahren oder auf sonstige Marken des Konzerns, dann war das genau der richtige Moment, um diesen Hebel anzusetzen, um aus europäischen Marken mit wenig globalem Anspruch tatsächlich globale Marken zu machen. und hier tatsächlich sich auch neue Märkte und neue Kunden zu erschließen.
Ja, auch hier eine gewisse Hartnäckigkeit durchzuziehen, denn zunächst sah es ja nicht so aus, als ob der Vorstoß in den asiatischen Markt einer Rakete gleicht sozusagen. Aber das hatte sich dann alles im Laufe der Zeit tatsächlich wieder erledigt, nachdem die asiatischen Märkte wieder angezogen haben, konnte auch LVMH anziehen und konnte damit sich auch ein Portfolio oder eine Liquidität anschaffen, um weitere Akquisitionen zu tätigen. Du bist ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, der Karl Christian, ihr Lieben, ihr wisst es wahrscheinlich gar nicht, ist M&A-Experte, ja, kann man schon so sagen. Mergers und Acquisitions-Experte. Ja. Also du weißt genau, wann und wie man vorgeht, um eben sich weitere Unternehmen einzuverleiben. Und du weißt auch, wann man es nicht tun sollte. Und du weißt auch, wann man sich von Unternehmen trennen sollte, ja?
Ja.
So, und jetzt bin ich ja ganz aufgeregt, mein Lieber, dass du jetzt hier mal deine Expertise hier einbringst. Wenn wir uns nämlich diese gigantische M&A-Story sozusagen anschauen, die dieser Luxuskonzern auch auf die Beine gestellt hat.
Ja, also man hat wie wild Marken zusammengekauft. Also das ist tatsächlich ein Phänomen und zwar in allen möglichen Luxussegmenten. Also ganz intensiv im Wein- und Spirituosenbereich. Das ist ja auch nicht nur Moët Hennessy, sondern eine ganze Reihe von weiteren Marken. Whisky, Tequila und.
Veuve Clicquot,
Weingüter,
Dom Pérignon.
Genau, also man hat da tatsächlich sich ein Portfolio zusammengekauft in dem Bereich, das außerordentlich beeindruckend ist. Man hat dann im Bereich Mode zugeschlagen, hat tatsächlich eine ganze Reihe von Modehäusern übernommen. Also wie gesagt, Dior war ja von Anfang an dabei. Dann kam aber Kenzo, Loro Piana und andere Nobel-Adressen hinzu. Und heutzutage sind ja derartige Marken in der Lage, auch weitere Lizenzen zu geben. Eine der Hauptlizenzen im Modebereich sind ja dann tatsächlich Kosmetika und Parfums. Dementsprechend hat man sich dann auch nur folgerichtig auf die Parfums gestürzt und hat da wesentliche Unternehmen und übernommen, die tatsächlich Lizenzprodukte des eigenen Hauses vermarktet haben und auch wiederum ein typisierter Lizenzbereich im Luxusmarkensegment sind dann eben Uhren und Schmuck. Da hat man zunächst sich auf die Produzierenden, also die Lizenznehmer, Unternehmen konzentriert und später dann aber auch tatsächlich eigene Übernahmen getätigt. Tag Heuer, Hublot, Tiffany. Ja, also man ist da dann auch wirklich oben
Tiffany
eingestiegen.
Tiffany war eine der letzten großen, glaube ich, Akquisitionen. 2019 war das.
Genau, richtig, genau. Mhm. Und hat dann tatsächlich auch angefangen, nochmal in weitere Bereiche zu gehen, hat Einzelhandel-Aktivitäten gegründet, hat Hotels übernommen und gegründet, hat Cruising Lines übernommen, ist heute der weltweit größte Anbieter von Luxuszügen, also Orient Express, Wahnsinn, Royal Scotsman und Blue Train, also eigentlich alles, was bekannt ist im Bereich der Luxuszüge, ist eigentlich alles in dem LVMH-Konzern integriert. Und die einzige Transaktion, die tatsächlich bemerkenswert unerfolgreich war die Transaktion mit Hermès. Man wollte sich Hermès vereinleiben, das hat aber tatsächlich nicht gut funktioniert. Gibt aber noch eine Transaktion, wenn wir diese sehr intensive Unternehmensentwicklung durch eben anorganisches Wachstum betrachten, die auch in Deutschland eine gewisse Wirkung hatte. Man hatte dann auch tatsächlich Rimowa übernommen, den Kofferhersteller aus Köln. Genau. Und interessanterweise hat Arnaud seinem Sohn die Rimowa-Geschäftsführung übertragen. Also jetzt hätte man ja erwarten können, dass der mindestens Chef von Louis Vuitton oder irgend sowas wird, aber der musste dann Rimowa tatsächlich übernehmen.
Das ist und nicht
sich
schlecht,
da, oder? Ja, aber sich da nochmal so ein bisschen auch gefühlt als Manager beweisen und da tatsächlich nochmal so eine kleine Ausbildung durchlaufen. Jedenfalls war das ein bisschen der Eindruck.
Naja, aber wenn wir uns mal das Sammelsurium anschauen, es sind über 75 Marken, die in diesem Konzern integriert sind, die natürlich weltweit vertreten sind, in über 5000 Geschäften, in rund 80 Ländern. Hier haben wir eine globale Präsenz. Das Einzige, was nicht so richtig, finde ich, reinpasst in das Portfolio, ist das Medienengagement. Das habe ich nicht so richtig kapiert, ja. Also warum brauchst du diese Finanzzeitung Lisecos? Oder beispielsweise die Tageszeitung Le Parisien. Also, warum brauchst du sowas? Oder ist es
ich weiß nicht, ob es so richtig wehtut. Das sind, glaube ich, nicht die allergrößten Engagements. Jetzt ist LVMH ja in Frankreich börsennotiert. Also Arnaud hat ja unter 50% Anteilsbesitz. Der Rest ist dann im Free Float. Von daher kann es unter Umständen schon Sinn machen, dass man dann auch Zugriff auf die Wirtschaftspresse hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein zentrales Engagement ist.
Okay, also dann müssen wir auch das Thema nicht weiter vertiefen, sondern schauen uns nochmal ganz genau diesen Hunger an, den dieser Konzern hat, weitere Luxuslabels sich einzuverleiben. Siehst du da eine gewisse Strategie oder besagt die Strategie letztendlich einfach, okay, alle Produkte, für welche bestimmte Zielgruppen bereit sind, unglaubliches Geld zu bezahlen, sind grundsätzlich für mich interessant. Ist es das?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass Arnaud zumindest phasenweise eher die Sorge hatte, dass sein Hauptkonkurrent die Kering-Gruppe mit Pinot an der Spitze, also auch ein französischer Konzern, ihm da den Rang abläuft. Weil ich weiß, dass der Kampf um Gucci ein großer war, dass es eine große Auseinandersetzung um andere Marken gab, bei denen eben beide Konzerne geboten hatten. Und interessant ist ja, dass vielfältig die Marken, die jetzt hier in den beiden Portfolien sich befinden, ne, eigentlich Nachfolgeregelungen waren. Also Loro Piana ist ein Nachfolgefall, genauso wie Rimowa meinem Kenntnisstand nach ein Nachfolgefall war. Und das sind die beiden wohl darauf spezialisiert, dass sie tatsächlich Marken, die Gefahr laufen durch die Veränderungen in der Inhaberschaft jetzt irgendwie an Relevanz zu verlieren, dann in solche Markenkonstrukte irgendwie überführen. Das wird wahrscheinlich bei Armani irgendwann ein Thema, das war ein Thema oder ist ein Thema bei Tod's gewesen, die ja versucht haben, dann eine eigene Plattform aufzubauen. Also Kenzo ist ja auch so ein Beispiel, das ist halt nun mal von dem Designer Kenzo abhängig. Der musste irgendwann mal übertragen und dann ist eigentlich ganz gut und eine ganz clevere Strategie, auf so eine Multi-Label-Struktur zu übertragen, die tatsächlich die eigene Marke erhält, die eigene Marke auch einbettet in eine Struktur, die weiß, wie Luxus funktioniert. Das ist unter Umständen eine clevere Strategie und so ist tatsächlich eine ganze Reihe von Modehäusern zur Übergabe bereitgestanden und jetzt konkurrenzieren zwei französische Großkonzerne um die Führerschaft und wer kriegt welche Marke und wer baut da sozusagen sein Konzern schneller und größer. Und da ist Arnaud tatsächlich zumindest sehr, sehr konsequent, hat wie gesagt die eine oder andere große Marke verloren, aber hat sich dann jeweils umgehend mit was anderem wieder neu positioniert. Also da ist ein unglaublicher Antrieb, ein unglaublicher Hunger.
Schon auch spannend, ja, weil dieses Segment der Luxusgüter offensichtlich ja dann doch ein sehr umkämpftes ist. Also absolut. Das heißt, du hast im Prinzip ein gewisses Spektrum an Luxusmarken auf der Welt. Da kommt immer wieder was hoch und runter und so weiter, das schon. Aber ich glaube schon, dass du im Großen und Ganzen eigentlich eine ziemliche Stabilität hast, ja auch bei diesen.
Eben, die sind vergleichsweise resilient. Also ja, Luxusmarken sind resilient. Das kann man ja, ein kleiner Schwenk auch erkennen in der Strategie, die Mercedes jetzt die letzten Jahre aufgeworfen hat, bei der ich nicht ganz sicher bin, ob sie die jetzt noch so konsequent vertreten würden, wo sie eben gesagt hatten, sie wollen sich im absoluten Luxussegment positionieren, weil das eben tatsächlich höhere Margen hat, weil es krisenbeständiger ist oder krisenresilienter ist und weil sie da auch eine Daseinsberechtigung sehen als europäisches Haus und sich auch den Konkurrenzen aus Nahost so gar nicht ausgesetzt sehen. Und dementsprechend treibt es tatsächlich bestimmte Marken auch in diese Luxussegmente. Wir hatten ja das letzte Mal auch über Luxusprodukte schon gesprochen in unserem Podcast bei Apple. Das sind schon ähnliche Tendenzen verortet, ich glaube aber aus anderen Gründen kommend.
Spannend ist ja schon auch, dass auch andere Luxuskonzerne ja im Prinzip ein ähnliches Setting irgendwie auch haben. Ja? Du hast da einen Milliardär, der sich eben diese Marken einverleibt. Ja? Also es mutet ja so ein bisschen an, als ob, naja, also jetzt gehe ich nicht in den Laden.
Die moderne Briefmarkensammlung. Ja,
genau. Ich gehe jetzt nicht einmal in den Laden und hole mir eine Handtasche, sondern dann hole ich mir halt die ganze Firma.
Genau, ja.
Ist das? Ist das eine M&A-Strategie, wenn man halt genügend Geld hat?
Ja, das soll es schon gegeben haben, dass dementsprechend vermögende Personen in Restaurants gegangen sind und gesagt haben, okay, der hat es mir geschmeckt, dann kaufe ich es. Also das gibt's.
Also, jetzt lass uns doch mal auf den Konzern schauen. Also, er ist gewachsen. Viele wurden dazugekauft. Würdest du zum einen erstmal sagen, da gibt es noch genügend solcher Luxusmarken am Markt, die sich LVMH auch noch einverleiben kann? Oder würdest du sagen, naja, eine gewisse Sättigung ist erreicht, sowohl was das Portfolio angeht der Luxusmarken, als auch letztendlich, was die Absatzmöglichkeiten von Luxusgütern angeht?
Ja, das ist ehrlich gesagt schwierig zu beantworten, weil das differenziert so ein bisschen. Also wenn man sich noch mal kurz die Champagnermarken vergegenwärtigt, mit Moët & Chandon, Rinard, Mercier, Dom Pérignon, Veuve Clicquot und Krug, dann ist da weiteres Wachstum ehrlich gesagt kaum möglich.
Ist klar.
Weil da ist ja nahezu nichts mehr frei, was irgendwie eine Rolle spielt. Das ist ja dann, glaube ich, noch Heidsieck und vielleicht nochmal 3, 4 Bollinger und 2, 3 andere Hersteller und dann ist wirklich rum. Also da ist eine gewisse Sättigung ja da. Gibt andere Bereiche, wo ich das Gefühl habe, da würden die durchaus noch zukaufen. Wenn zum Beispiel sich Modehäuser wie Tod's oder Armani zur Disposition anbieten, dann bin ich ganz sicher, dass die gut ins Portfolio passen würden, hundertprozentig. Ich glaube auch, dass wenn Hermès nochmal über eine Veränderung der Eigentümerstruktur nachdenken würde, würden sich wieder 2 andere französische Luxuskonzerne betteln, wer da den Zuschlag kriegt.
Ist klar.
Weil das eben tatsächlich positionierte Marken in diesem Luxussegment sind, die einfach für eine bestimmte Umsatzgröße stehen und bei denen man teilweise das Gefühl hat, dass man sie vielleicht neu erfinden kann, vielleicht weiterentwickeln kann, wie auch immer. Ich glaube auch, dass das Thema der ergänzenden Produkte rund um Luxus tatsächlich auch noch bei weitem nicht erschöpft ist. Also das Thema Hotellerie oder Reise ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Thema, wo noch gigantisches Potenzial drin steckt. Und man merkt es ja, auch da verschwimmen jetzt schon so allmählich die Grenzen. Es gibt ja Hotels, die beispielsweise von Bulgari ausgestattet und betrieben werden. Also da habe ich dann das Setting von Bulgari, also auch einem außerordentlich renommierten italienischen Modehaus übertragen in die Hotellerie. Armani hat Hotels und so weiter und so weiter. Also wenn ich es schaffe, den Anspruch der Marke in Produkte zu übertragen. Und wir hatten ja das letzte Mal intensiv über Apple gesprochen und über die Frage, braucht es ein Apple-Auto? Das weniger als ein Armani-Hotel, weil ich glaube eben, Armani hat ohnehin eine Home-Linie, also Armani Casa, und kann damit natürlich auch ein Hotel optimal ausstatten. Und Design ist Design. Und
das Spannende ist ja, dass er, also Bernard Arnault, im Prinzip ja zwei Dinge zusammengebracht hat, die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen, aber wiederum beim Apple-Konzern dann doch wieder, dass du auf der einen Seite Luxus hast und auf der anderen Seite auch Volumen.
Ja.
Normalerweise konterkariert sich das ja. Ja. Also wenn du jetzt so ein Massenprodukt hast, dann ist das eigentlich alles andere als Luxus, aber er hat es dann doch irgendwo geschafft. Ich glaube ehrlich gesagt auch durch dieses große Markenportfolio. Ja. Also das heißt, du kaufst ja immer eine Marke, du kaufst ja keine LVMH-Marke, ja, sondern du kaufst dann halt ein Dior oder dann eine Tag Heuer oder was auch immer. Das heißt, alles, was diese Luxusmarken ja gemein haben, ist, dass sie jeweils starke Marken sind.
Genau, einzelne starke Marken und interessanterweise ja auch als einzelne Unternehmen betrieben.
Ganz genau. Wo gibt es denn, aber in der Wirtschaft wissen wir auch, wenn du besonders wirtschaftlich sein möchtest, brauchst du ja in irgendeiner Art und Weise ja auch Synergien. Aber
die würden hier ja die Marken kaputt machen. Ich glaube nicht, dass ein synergetischer Anspruch.
Vielleicht ja doch. Vielleicht gibt es ja sowas wie ein Luxusmarketing, was dahinter ist, ja, wie eine Schablone, wie Luxusmarken betrieben werden sollen. Also, naja, es gibt ja schon gewisse.
Funktioniert das nicht.
Aber du hast starke Testimonials, du hast starke Persönlichkeiten bei jeder Marke, also starke Markenbotschafter und so weiter.
Aber das bin ich vollkommen anderer Meinung.
Okay, dann erzähl mal.
Also ich glaube, also das ist ja so ein bisschen das, was du auch in Luxuskaufhäusern erlebst mit diesen Shop-in-Shop-Strukturen. Mhm. Klar, wenn du jetzt sagst, okay, Breuninger als Luxuskaufhaus ist wichtiger als die Marken, dann treten die Marken zurück. Was macht Breuninger? Breuninger ist nicht wichtiger als die Marke, sondern du gehst durch einen Breuninger und da hat eben jede Marke eine eigene visuelle Fläche, eine eigene Wahrnehmung. Und eigentlich profitieren auch die davon, dass es die sogenannten Flagship-Stores gibt, in denen die Marke noch ganz anders gespielt, ganz anders positioniert wird.
Richtig.
Und da gibt es sehr feine Unterschiede, wie ein Loro Piana sich von einem Senja-Store unterscheidet, weil die dann doch ein anderes Segment ansprechen, doch einen anderen Kunden ansprechen. Und ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre, ein Multilabel ein Multilabel-Unternehmen dann auch zusammenzuführen.
Aber wo du ja durchaus eine Schnittmenge hast, auch wieder, wenn wir über das Marketing sozusagen sprechen, ja, das sind natürlich die Zielgruppen.
Ja, natürlich. Aber,
ja, klar.
Aber,
also, der Typ im Zweifelsfall, der jetzt eben mit seinen Luxus-Accessoires durch die Gegend läuft, ich weiß gar nicht, ob dem jetzt überhaupt oder der jetzt bewusst ist, dass das alles aus einem Konzern kommt, ist ja im Prinzip ja auch Wumpe, ja.
Ja, genau. Aber der weiß halt genau, warum er, weiß ich nicht, Brioni trägt. Und nicht Senja, weil das Senja ist ein anderer Schnitt, ist einfach unbequemer, ist enger, stylischer. Und der Kunde, der Brioni will, der kriegt halt Brioni.
Warum kaufen deiner Meinung nach Menschen Dinge, die man eigentlich nicht braucht, für unfassbares Geld?
Das ist ein großes Geheimnis. Also ich glaube tatsächlich ganz stark, weil sie für ihre eigene Persönlichkeit Mehrwerte aus diesen Marken ableiten. Auch darüber hatten wir das letzte Mal gesprochen, das ist also eine leichte Wiederholung. Ich glaube, heutzutage spielt Visualität eine ganz große Rolle. Und da ist eben die Frage, wie kleide ich mich, eine ganz große Bedeutung. Und ich zeige ja auch, was ich mir leisten kann. Auch das ist natürlich eine klare Positionierung der eigenen Persönlichkeit und hat ganz, ganz viel Ausstrahlung auf mich selbst und meine Wahrnehmung.
Interessant, also nicht nur das Thema Positionierung, vielleicht sogar um den Gedanken weiterzuspinnen, aber eigentlich ist es schon wieder ein alter Hut, ja, würde in die Richtung gehen, Überhöhung auch der eigenen Persönlichkeit. Es war vor mehr als 120 Jahren. Da hatte nämlich ein amerikanischer Soziologe, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, Thorstein Veblen, seine Theorie der feinen Leute unter das Volk gebracht. Und erst da auch der Frage nachgegangen, warum eigentlich reiche Menschen teure Güter kaufen. Ja, und die Antwort?
Sie können es sich leisten.
Nicht wegen des Gebrauchswertes, ne, oder weil sie ihnen besonders gut gefallen, sondern weil sich arme Menschen diese Güter nicht leisten können. Also es geht eigentlich vielmehr darum, genau, dass man ein Wohlgefühl daraus zieht, etwas mehr zu besitzen als die anderen. Heftig, ja? Und das vor mehr als 120 Jahren.
So viel zur Zivilgesellschaft.
Ja. Ja, aber du siehst ganz offensichtlich, dass da also wenn man das auf diese Theorie sozusagen beziehen würde, dass da natürlich schon auch etwas sichtbar wird, ja, eine Polarisierung der Gesellschaft in die Reichen, die Superreichen. Und dann diejenigen, die eben genau auf der anderen Seite sozusagen des Tellerrandes stehen, da tut sich was auf, ja. Heißt aber auch wiederum für einen LVMH-Konzern, wenn wir uns die Entwicklung auch der Superreichen anschauen, auf der gesamten Welt, die industrialisierten und entwickelten Gesellschaften, können die sich vermutlich darauf freuen, dass es immer mehr sein werden.
Das stimmt einerseits. Auf der anderen Seite nochmal, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der LVMH-Konzern ist genauso wie alle anderen natürlich auch mit Einstiegsprodukten, großen Namen, aber Einstiegsprodukten versehen, die Kunden heranführen an Luxus. Wie gesagt, das ist Parfüm, das ist Brille, das ist sonstige Accessoires, mit denen du tatsächlich sehr systematisch auf Marken hinzugeleitet wirst. Du hast erstmal das kleine bisschen von Dior und bist dann aber positioniert für Dior. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Gerade diese Lizenzprodukte haben eine ganz, ganz hohe Relevanz. Die haben auch andere Umsatzvolumina, weil ich eine ganz andere Käuferschicht anspreche.
Und man muss ja schon auch sagen, es ist ja nicht nur so, dass einfach Luxusmarken aufgekauft werden und das, daraus sozusagen die Strategie ist, sondern es wird ja auch mit diesen Marken gearbeitet. Ja? Ja, also absolut. Wenn du Louis Vuitton hier mit dem Designermarkt Jacobs dir beispielsweise anschaust, ja, also vorher waren die Taschen halt nicht so interessant, bis zu dem Zeitpunkt, als Marc Jacobs um die Ecke kam und das Ganze dann eben moderner, aggressiver gestaltet hatte und plötzlich wollte es jeder haben, ja.
Ist so.
So, das heißt also auch mit diesen Marken kann und muss weiter gearbeitet werden. Lass uns abschließend vielleicht noch einen Ausblick geben für den LVMH-Konzern. Wo siehst du seine größten Chancen in der Zukunft? Wo siehst du seine größten Risiken? Risiken haben wir tangiert. Es gibt eben auch andere Luxuskonzerne. Es gibt auch andere Milliardäre neben Bana & Co., die Lust auf Luxus haben. Aber wo siehst du die größten Potenziale und wo siehst du die größten Risiken?
Also fangen wir mit den Risiken an. Ich glaube, das größte Risiko besteht für LVMH darin, dass sich die Machttektonik zwischen Ost und West weiter verschärft und dass tatsächlich damit relevante Käufergruppen wegfallen. Das sind ja jetzt schon die Russen und es können ja gegebenenfalls, wenn die Weltpolitik weiter in dieser Machttektonik sich verschiebt, können es tatsächlich auch die Asiaten sein. Mhm. Das wäre relativ dramatisch. Auf der anderen Seite, die Chancen bestehen sicher darin, dass es noch eine ganze Reihe von Marken gibt, die diesen Dornröschenschlaf im Moment halten und die tatsächlich noch durch Konzerne wie LVMH, die darauf spezialisiert sind, diese Marken zu entwickeln, tatsächlich sich nochmal weiter in eine gewisse Richtung entwickeln lassen. Und damit ist es eine Chance für eine Reihe von zur Nachfolge anstehenden Unternehmen, die dort tatsächlich gut aufgehoben sind, weil die Manager von LVMH einfach wissen, wie die entsprechenden Kundensegmente funktionieren und ausreichend finanziert sind, um hier tatsächlich künftige Strukturen zu begleiten, zu verfestigen oder gar zu entwickeln.
Also ich sehe in der Tat das größte Risiko eigentlich darin, dass du irgendwie diesen Spagat schaffen musst zwischen Luxus und Masse, sag ich mal. Ja, also wie schaffst du es auf der einen Seite exklusiv zu sein, aber auf der anderen Seite dann wieder ja, viele Menschen sozusagen zu bedienen? Naja, man könnte sagen, naja, am Ende durch den Preis.
Ich glaube, das ist kein wirkliches Problem, weil das läuft über Verknappung. Also ich glaube nicht, dass die Strategie von zum Beispiel Louis Vuitton die ist, mehr Taschen zu machen. Im Gegenteil. Ich glaube, die Chance liegt darin, weniger Taschen zu machen und noch höhere Preispunkte durchzusetzen. Das wäre ja die Strategie von Ferrari und Hermès. Ferrari und Hermès limitieren jedes Produkt. Und zwar so gnadenlos, dass die Nachfrage signifikant höher ist als das Angebot.
Bin gerade am Überlegen. Wir hatten hier mal eine tolle Staffel gemacht, auch zu den Megatrends. Ja? Und ich gehe gerade so im Kopf nochmal...
Individualisierung.
Die Megatrends durch, um mir zu überlegen, welcher dieser Megatrends könnte einem Luxuskonzern gefährlich werden. Ja. Klar, Nachhaltigkeit. Konnektivität, Individualisierung,
Im Gegenteil nicht. Also Individualisierung
ist... Eigentlich gibt es gar keinen einzigen Megatrend, der dem gefährlich werden könnte. Höchstens immer mehr Menschen auf der Welt würden sagen, sagen wir mal, Luxus ist nicht wichtig, ja, sondern... was weiß ich, andere Dinge, der Zusammenhalt der Gesellschaft, Gemeinschaft ist wichtig.
Genau.
Und nicht das individuelle Emporheben gegenüber den anderen. Aber da sehe ich in der Tat leider nirgendwo einen derartigen Megatrend, ja.
Ich glaube, das soziale Gefüge muss Luxus zulassen. Sonst funktioniert er nicht.
Ja, vor allen Dingen, du siehst ja auch bei der nachfolgenden Generation auch dort vielleicht nochmal die Parallele zu unseren vorherigen Folge Apple. Also da hatten wir ja schon gesagt, dass gerade in der Generation Z der Bedarf oder der Wunsch, also von amerikanischen Teenagern ein Apple-Handy zu besitzen, enorm groß ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass insgesamt ja das Thema Luxus bei Jungen sich in den letzten Jahren ja drastisch entwickelt hatte. Also hier vielleicht nochmal eine kleine Zahl zum Abschluss: zwischen 2019 und 2021 hat die Generation Z ihren Anteil an den weltweiten Ausgaben für Luxusprodukte von 8% auf wie viel erhöht, lieber Karl Christian? Was meinst du, was schätzt du?
12.
17.
Ui.
Das ist schon mal ein Bums. Und da kommt offensichtlich wieder eine Generation hinterher, die einen hohen Bedarf auch an diesen Produkten hat. Tja, wohl dem, der Luxusprodukte im Portfolio hat, lieber Karl Christian.
Schönes Schlusswort.
Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Herzlichen
Dank
für diese Einblicke. Lieber Karl Christian, es würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. In 2 Wochen ist es soweit. Abonniert unseren Kanal, aktiviert das Glöckchen und ihr werdet immer informiert, wenn eine neue Folge am Start ist. Und schickt uns gerne euer Feedback zu dieser oder vergangenen Folge oder auch eure Vorschläge für weitere Themen an unsere LinkedIn-Profile. Da kann man uns direkt erreichen oder natürlich auch in den Kommentaren des Podcastes.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Lieber Karl Christian,
bis zum nächsten Mal.
Alles Gute, macht's gut.
Danke sehr. Tschüss.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.